Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt sein, denn es gebührt so, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und Jesus sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Predigttext. Zwei Tiefenbohrungen, mehr nicht. Heute sogar mit der Möglichkeit, nicht über 25 Minuten zu überziehen. Schauen wir mal. Ein Text doch für Baptisten, möchte man meinen, ne? Da fragt die Miriam doch, was für eine Gemeinde wir sind. Wir sind eine Baptistengemeinde. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass andere Menschen festgestellt haben, dass diese komischen Menschen, die es seit dem 15. Jahrhundert gibt, Erwachsene taufen. Und zwar so taufen, dass sie komplett unter Wasser getaucht werden. Das war in der Kirche überhaupt nicht üblich. In der evangelischen und auch in der älteren katholischen Kirche war es seit vielen Jahrhunderten üblich, dass Säuglinge getauft werden und die Säuglinge ein bisschen Taufwasser auf die Stirn bekommen. Und je nach Tradition dann auch dreimal oder einmal und dann gesegnet wurden und damit zur Kirche gehörten. Diese alte Tradition geht darauf zurück, dass die Kindersterblichkeit in der frühen Kirche außerordentlich hoch war und viele Eltern besorgt sich der Frage stellten: Was wird aus unserem kleinen Kind, wenn es stirbt? Kommt es in den Himmel? Kommt es nicht in den Himmel? Werden wir es wiedersehen oder nicht? Und spätestens ab dem Kirchenvater Augustin gab es den berühmten Satz: Ex ecclesia non salus. Außerhalb der Kirche kein Heil. Das war etwas, was im 4. Jahrhundert in Vorderafrika geprägt wurde und für die Theologie der gesamten katholischen Kirche wegweisend sein sollte. Außerhalb der Kirche kein Heil. Und damit stellte sich natürlich auch die Frage: Wie komme ich in die Kirche? Woran kann ich dokumentieren, woran kann ich wissen, dass ich Mitglied dieser Kirche bin und damit auch in den Himmel kommen? Und die Theologen waren sich einig, dass das am allerbesten sich durch die Taufe abbilden ließe. Und so kam es, dass bereits in der frühen katholischen Kirche die Säuglingstaufe eingeführt wurde und damit sichergestellt war, dass auch Kinder, die frühzeitig sterben, ins Reich Gottes kommen und den Eltern damit auch Vertrauen zugesprochen werden kann. Und zweitens sorgte man dafür, dass es eine gewisse Bindung an die Kirche gab. Mit Sicherheit ein Effekt, der auch nicht unangenehm war. Im Neuen Testament lesen wir davon übrigens nichts. Gar nichts. So wundert es nicht, dass es dann ein Martin Luther ist, der auch sich mit dem Thema Taufe beschäftigt und Martin Luther in seinen Frühschriften ein wunderbarer, in Anführungsstrichen, Baptist ist, weil er deutlich signalisiert, es gibt keine Kindertaufe. Und was hindert uns, in einer neuen Kirche auch dafür zu sorgen, dass wir dort wieder dem Worte Gottes ähnlicher werden und Menschen taufen auf das Bekenntnis ihres Glaubens? Denn so ist es im Neuen Testament beschrieben. Und die einzige Stelle, wo es in der Apostelgeschichte heißt, er aber und sein Haus ließen sich taufen, ist eine wahrhaft dünne Brücke für die Kindertaufe. Martin Luther hat sich nicht getraut, denn die Bauern fingen an, viele der Dinge, die er proklamierte, falsch zu verstehen und machten sehr viel Ärger und sehr viel Probleme. Rissen ganze Kirchen nieder, brannten Kirchen nieder, rissen die Gemälde von den Wänden und es gab einen Bildersturm und Kirchensturm nach dem nächsten. Und Martin Luther merkte irgendwann für sich, es reicht. Ich höre lieber auf, damit zu viel zu proklamieren. Und er ging den Weg, den die katholische Kirche schon kannte. Und so wundert es nicht, dass auch dann der Gedanke der Firmung der katholischen Kirche, wo dann ein Jugendlicher das erste Mal bewusst ein eigenes Ja zu seiner Taufe spricht, auch in der evangelischen Kirche Einzug hielt mit der Konfirmation. Und dort ein Jugendlicher nach einem Unterricht und einer Einweisung in die biblischen Schriften und Glaubensdinge dann nochmal die Entscheidung, die Eltern und Paten stellvertretend für ihn abgegeben haben, dann im jungen Erwachsenenalter selbstständig nachvollzogen wird. Aber in der Bibel steht davon nichts. Aber in der Bibel steht auch nichts, dass sich hiermit die baptistische Taufe begründet. Denn die gibt es auch hier noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt, als Jesus sich taufen lässt, ist das Taufverständnis, das wir kennen oder das wir im Neuen Testament finden, ja noch gar nicht entwickelt. Das, was Johannes macht, ist eine Bußtaufe. Da gibt es keinerlei zwingenden Grund. Man könnte es auch als rituelle Waschung bezeichnen. Aber auf jeden Fall etwas, das in keiner Weise vorgeschrieben ist oder im Alten Testament bindend zu finden wäre, weil das Alte Testament hierzu relativ wenig sagen kann, sondern es ist tatsächlich eine Buchshaltung. Die Menschen, die zu Johannes gekommen sind und sich dort im Jordan haben taufen lassen, haben dies als eine innere Buße verstanden, die sie äußerlich zum Ausdruck bringen, als den Wunsch, mit Gott zu leben, als die Bereitschaft, vor Menschen kundzutun, ich mache Fehler. Ich mache Fehler vor Menschen, ich mache Fehler vor Gott und ich bin bereit, dies öffentlich zu zeigen. Und ich bin bereit zu zeigen, dass mir das leid tut, dass ich das gerne anders leben möchte. Und deswegen haben sich Menschen aufgemacht zu diesem wilden Mann Johannes mit langem Bart und zottigem Mantel, der in der Wüste lebte, und haben sich taufen lassen. Und damit auch die Vergebung dieser Schuld sich zusprechen lassen. Und so kommt er, Jesus. Johannes und Jesus sind Verwandte. Sie kennen sich aus seit Kindeszeiten. Sie wissen voneinander. Und sie wissen auch von ihrer jeweiligen Mission. Als Johannes Jesus kommen sieht und er auch dann feststellt, dass der sich tatsächlich von ihm taufen lassen will, sagt er das, was wir in den Evangelien finden, nämlich dass Johannes sehr demütig sagt, nee, ich kann dich doch nicht taufen. Ich kann doch dich nicht taufen in dem Sinne, wie wir das tun zur Vergebung deiner Sünden und deiner Schuld, wo doch klar ist, du bist der Messias, ich bin der Bote. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, sagt Johannes Jesus. Übrigens, diesen Dialog, den wir hier in diesen Versen finden, den gibt es nur bei Matthäus. Alle vier Evangelisten berichten von der Taufe Jesus, aber nur Matthäus kennt einen Dialog zwischen diesen beiden, die sich von Kindesbeinen an kennen. Jesus antwortet ihnen und sagt, lass es jetzt so sein. Es soll so sein. Lass es geschehen. Es ist okay. Und dann kommt in der Lutherbibel die Übersetzung, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es gebührt uns. Ein etwas schwerer Text, wenn wir ihn so lesen. In anderen Übersetzungen finden wir den Hinweis, dass es wichtig ist, dass es richtig ist, dass es so geschieht. So soll es sein. Das passt. Das ist stimmig. So könnte man es auch übersetzen. Und lass es geschehen. Da lässt er ihn, finden wir dann in Matthäus 3, Vers 15, den kurzen, knappen Satz. Und dann etwas, was man auch sehr anders verstehen kann, nämlich der Hinweis, kaum dass Jesus getauft war und aus dem Wasser gestiegen war, öffnet sich der Himmel und jetzt kommt es bei Matthäus, heißt es nämlich, Jesus sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Nur als kleiner Hinweis, also Matthäus sagt nicht, die ganzen Umstehenden sahen, wie der Himmel sich öffnet. Bei Matthäus sieht das alleine Jesus. Alleine er. Macht einen Unterschied, ne? Es macht einen Unterschied, ob wir sagen, boah, da waren 500 Leute dabei und die haben gesehen, wie der Himmel sich geöffnet hat und der Geist Gottes kam wie eine Taube runter. Oder ob jemand sagt, ich selbst, ich sah nach meiner Taufe, wie der Himmel sich öffnete. Die Taube übrigens ist auch spannend. Wo taucht denn die überhaupt sonst noch so auf? Wenig. Es ist ein Vogel aus der Arche herausgeflogen. Und es gibt Übersetzer, die sagen, das ist eine Taube gewesen. Es gibt Übersetzer, die sagen, es war ein Vogel. Aber die Taube taucht eigentlich bis dahin nur in den Fruchtbarkeitsriten auf im Alten Testament, weil sie dort der Überbringer war, der Fruchtbarkeit. Wenig findet sich im Alten Testament zu diesem Vogel, der jetzt hier herabkommt. Ich würde übrigens auch darauf plädieren, nicht auf die Taube sich hier zu versteifen, sondern sich darauf zu versteifen, dass sich der Himmel öffnet für diesen Jesus, der sich taufen lässt. Und dass der Geist Gottes herabschwebt. Denn das ist das, was entscheidend ist oder was auch anklingt aus den Schriften des Alten Testaments. Denn nur als kleiner Hinweis, im Alten Testament, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3, heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das, was dort im Alten Testament zu finden ist, Merachefet, dieses Wort, das heißt so viel wie ein Raubvogel, das sehen wir manchmal ja dann auf den Wiesen, wenn ein Raubvogel irgendwo da unten irgendwas gesehen hat, wo er merkt, das könnte eine Beute sein, dann wird er eine ganze Weile auf der Stelle schweben und von dort aus dann im Sturzflug runtergehen. Und so schwebt im Alten Testament, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3, dann der Geist Gottes über den Wassern. Das heißt, der Beginn Gottes in dieser Welt fing damit an, dass der Geist Gottes schwebte. Und jetzt geschieht etwas, was ganz entscheidend ist, nämlich, dass dieser Geist Gottes nicht mehr über den Dingen schwebt, sondern herabschwebt, wie ein Vogel, und sich auf Jesus setzt, auf Jesus herabkommt. Eine Theophanie kommt noch in weiterer Art und Weise dazu, nämlich eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und das ist das Entscheidende, warum auch alle vier Evangelisten diesen Vers haben. Oder diesen Gedanken haben. Weil in allen vier Evangelisten damit Jesus Christus eingesetzt wird als Gottessohn. Das ist seine Inauguration. In wenigen Tagen wird der neue amerikanische Präsident eingeführt. Da gibt es ganz bestimmte Rituale. Es wird ein großer Festtag werden und Washington ist an dem Tag komplett zu mit 2 bis 3 Millionen Besuchern. Eine solche Inauguration hat bestimmte Rituale, die sich immer wiederholen. Und hier ist es. Eine Inauguration. Jesus wird in ein Amt eingeführt. Als Gottessohn. Eine Stimme spricht vom Himmel herab. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und spätestens mit diesem Augenblick fängt ein Ärgernis an für viele Menschen bis zum heutigen Tag. Man unterhalte sich einmal mit einem Moslem darüber. Und man wird feststellen, dass ein Moslem einen ganz fröhlich fragt, sag mal, wie kommt ihr Christen eigentlich auf die Idee, Gott hat einen Sohn? Gott ist Gott. Gott ist unnahbar. Allah Akbar. Aber da kann doch nicht Söhne haben oder Töchter haben. Wie stellt ihr euch das denn vor? Die ganz normal als Menschen leben, die essen und trinken und vielleicht auch andere Dinge tun, die Menschen so machen. Und vielleicht sogar sterben. Gott kann doch nicht einen Sohn haben oder ein Kind haben. Das ist doch dann nicht mehr Gott. Der große Stachel in der Auseinandersetzung mit den jüdischen Religionen und mit dem Islam ist und bleibt immer wieder diese Frage, dass das Judentum sagt, der Messias mag sein, aber kann nicht Gottes Sohn sein. Er ist Gottes Gesandter. Das ist ein Unterschied. Allah ist Gottes Gesandter, aber er ist nicht Gottes Sohn. Kein Mensch würde auf diese Idee kommen. Das heißt, hier hat das Christentum einen Stachel gegenüber allen anderen Religionen, dass Gott einen Sohn hat. Und damit ist der Sohn Gott gleich. Er trägt den Namen dieses Gottes damit. Wusstet ihr übrigens, das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass man im arabischen Bereich als Vater einen neuen Namen bekommt, wenn man einen Sohn hat? Wusste ich auch nicht, ne? Aber es ist spannend, weil da wird nochmal deutlich, auch was das hier gerade bedeutet. Als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, der heißt ja Lukas, hätte ich im Arabischen danach nicht mehr Volker Tepp geheißen, sondern Volker Abu Lukas, Vater des Lukas. Und das ist für jeden, der aus dem arabischen Bereich kommt, deswegen auch so wichtig, dass das erstgeborene Kind ein Sohn ist. Weil damit ist sichergestellt, dass der Name weiterlebt, dass die Familie weiterlebt, dass jemand praktisch sich fortgepflanzt hat in eine nächste Generation, aber es macht nur Sinn, wenn es ein Sohn ist. Denn in der Regel werden dann im arabischen Bereich die Leute nicht mehr als Väter mit ihrem ursprünglichen Namen angesprochen. Der ist Geschichte. Sondern die heißen dann Abu Vater des. Jetzt stellt euch mal vor, wenn Gott einen Sohn hat und jeder, der aus diesem Kulturbereich kommt, wird es nicht anders verstehen können, als dass Gott, Elohim, Al-Shaddai, wie auch immer sie ihn nannten, gar nicht mehr so heißt, sondern jetzt heißt der Gott Vater des Jesus. Das ist aber Gotteslästerung hoch 3 für jeden, der aus dem Judentum kommt. Gotteslästerung hoch 3 für jeden, der bis heute sich mit dem Islam beschäftigt. Denn sowas kann gar nicht sein. Das ist ein Stachel, den wir aus unserer Kultur heraus nicht verstehen können. Weil wo ist das Problem? Wir verstehen es nicht, wir sehen es auch so nicht. Aber für diesen ganzen damaligen Kulturbereich, war das eine unglaubliche Herausforderung. Wenn eine Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, über den ich mich freue. Übrigens etwas, was jeder Vater über seinen Sohn sagen wird. Jeder Vater, das ist die Grundgeschichte im ganzen orientalischen Bereich, ist überglücklich, wenn er sagen kann, das ist mein Sohn. Und deswegen heiße ich jetzt Volker Abu Lukas. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt ist dieser Jesus kein normaler Mensch mehr. Jetzt ist er der Christus, der Gesalbte, der, der kommt im Namen Gottes. Der, der die Leute ärgern und herausfordern wird, wie kein anderer vor ihm. Das war das eine. Die baptistische Taufe, habe ich darauf hingewiesen, ist zu diesem Zeitpunkt nicht geboren. Die kommt später, aber nicht in diesem Text. Aber die zweite Tiefenbohrung, die geht zum Vers 15. Jesus antwortet dem Johannes, der sagt, komm, ich dich taufen, das geht nicht, ich muss von dir getauft werden. Er antwortet ihm, lass es geschehen, lass es sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn so ist es angemessen, um alle Zedekia zu erfüllen. Das Wort, das hier im Hebräischen hintersteht, das im Griechischen natürlich nicht zu finden ist, weil dieses Buch ist griechisch in der Grundfassung, aber das Wort, was dahinter steht, ist Zedekia. Es ist nicht Emmet. Es gibt eine ganze Reihe von Worten, die mit Gerechtigkeit zu tun haben im Alten Testament. Aber Emmet, so ist es, so wird es sein, es wird sich erweisen. Das ist die Übersetzung von Emmet, ist es hier nicht, sondern Zedekia. Und Zedekia, Zedek, ist ein Begriff, der damit zu tun hat, dass sich jemand angemessen zeigt, dass sich jemand ehrbar verhält, dass jemand in großer Achtsamkeit mit sich und anderen umgeht und sie respektiert und würdigt und angemessen gut handelt. Zedek, das ist einer der größten und wichtigsten Begriffe, die es im Hebräischen überhaupt gibt. Ein Begriff, der auch im Judentum bis heute ganz bedeutsam ist. Die höchste Auszeichnung, die ein Volk wie die Israeliten einem Menschen, der nicht Jude ist, geben können, ist ihm zu erklären zu einem Gerechten. Es gibt ganz wenige Menschen, die als Nicht-Juden diesen Status erhalten haben, dass man sie einen Gerechten nannte. Und ein Gerechter, das ist zum Beispiel einer, vielleicht den wir kennen, der relativ bekannt geworden ist durch einen schönen Film und ein Buch, nämlich Schindlers Liste. Schindler ist als Deutscher in den Jahren 1939 bis 1945 im Osten gewesen und hat dort eine Reihe von Firmen übernommen, die vormals Juden gehört haben, und hat dort als Geschäftsführer dafür gesorgt, dass Tausende von Juden überlebt haben. Und hat unter anderem eben eine Liste zusammengestellt mit 900 Namen von Menschen, die sonst ins Konzentrationslager gekommen wären. 900 Namen, von denen ein Drittel überhaupt nicht dazu in der Lage war, in einer Fabrik zu arbeiten, weil sie überhaupt dazu nicht ausgebildet waren oder nicht kräftig genug waren. Aber er hat diese Menschen tatsächlich bekommen und auch andere vor dem Tod gerettet und wurde dann von Israel in der Gedenkstätte aufgenommen mit einem Baum und einem Hinweis, dass er aufgenommen wurde in die Liste der Gerechten, derer, die als Nichtjuden ihr Leben während des Holocaust riskierten, um Juden in den Ländern, die unter NS-Herrschaft standen, zu retten. Ein Gerechter. Es gibt kein höheres Attribut, als wenn man am Ende des Lebens eines Menschen im Judentum sagt, und er war ein Gerechter. Das ist das Allerhöchste, was ein Jude einem Menschen zusprechen kann. Lass es geschehen, Johannes, denn so wird sich alle Gerechtigkeit erfüllen. Lass es geschehen, weil um der Gerechtigkeit willen ist es wichtig, dass du es an mir vollziehst. Und dann muss man darauf hinweisen, dass das Stichwort Gerechtigkeit nichts, aber auch gar nichts mit unserer Denke zu tun hat, was richtig und was falsch ist. Man kann das schön an der Stelle vielleicht, also finde ich jedenfalls, ohne jemandem nahe treten zu wollen, bei der Frage der Rechtsprechung sehen. Es gibt in der Rechtsprechung Urteile, die sind rechtens. Der Gerechtigkeitssinn eines Menschen könnte eventuell zu einem völlig anderen Ergebnis kommen. Und ich habe selber eine ganze Reihe von Gerichtsgeschichten erlebt, wo ich dachte, ja, in der Rechtsprechung ist das rechtens. Aber gerecht fühlte sich das nicht an. Überhaupt nicht. Und wir werden sehr schnell feststellen, dass es tatsächlich also ein Begriff ist, der nicht damit zu tun hat, nach bestimmten Kriterien etwas als richtig oder falsch einzustufen. Sondern dass wir eine viel, viel tiefere innere Stimme in uns haben, die ein ganz klares Urteil hat von dem, was gerecht ist. Von dem, was rechtens ist. Dass wir tief in unserer Seele etwas verankert haben, was uns immer wieder auch Impulse gibt für das, was richtig ist, was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten, weit weg von diesen Kriterien, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Nicht schwarz oder weiß, ja oder nein, sondern Dingen, von denen wir wissen, sie sind wichtig. Weil es ethische Werte sind, die jedem Menschen zustehen. Und Jesus ist dieser Begriff sehr wichtig, der Gerechtigkeit, der Zuverlässigkeit. Dass er jemand ist, der achtet und achtsam ist und nicht werkgerecht ist, wie es die Juden zum Teil waren zur damaligen Zeit. Sondern wo Jesus deutlich macht, dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, alle Gebote zu halten. Dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, alles richtig zu machen. Sondern dass Gerechtigkeit eine Haltung bedeutet, in der ich Menschen achte und beachte. Und auf ihre Bedürfnisse eingehe und dafür sensibel bin, was gut für sie ist, was gut für mich ist, was gut vor Gott ist. Gerechtigkeit ist eben nicht Werkgerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet nicht, du hast Recht und ich habe Unrecht oder umgekehrt. Sondern Gerechtigkeit ist ein Prozess, in dem wir aufeinander achten, füreinander sorgen. Ein Prozess, in dem es deutlich wird, dass auch Gott für uns da ist, dass Gott auf uns achtet. Gott kann Jesus erst in dieser Art und Weise begegnen, inaugurieren, wo Jesus das vollzieht, in Demut, was er, so Johannes sagt, nicht nötig hätte. Aber er tut es trotzdem. Und indem er es tut, stellt sich Gott zu ihm. Und dann denke ich an das Jahr 2009. Dann denke ich darüber nach, an welchen Stellen wir im Jahre 2009 eingeladen sind, herausgefordert sind, Gerechtigkeit für uns zu definieren. An welchen Stellen wir in diesem Jahr Menschen sind, die einen Doppelpunkt erleben für ihre Zedekia. Wo wir herausgefordert sind, Menschen Wege aufzuzeigen, mit Menschen in Kontakt zu treten, auf sie zu achten, für sie sensibel da zu sein. Und ihnen etwas deutlich zu machen von der Gerechtfertigkeit, die nur in Gott zu finden ist. In der Rechtfertigung, die uns nur in dem liebenden Gott begegnen kann, der uns als Vater entgegenkommt und uns so wertschätzt und achtet. Oder an welchen Stellen wir als Gemeinde aufstehen müssen in dieser Stadt, in diesem Stadtteil und sagen müssen, das ist keine Gerechtigkeit. Und wir selber auch ein Beispiel vielleicht auch leben müssen und benennen müssen, wie Gerechtigkeit im Umgang miteinander aussieht. Gerechtigkeit als etwas, was wir von Gott verstanden haben. Und damit möchte ich schließen, dass ich wirklich denke, dass uns als Christen eine ganz hohe Aufgabe und Verantwortung zukommt. Dass wir immer wieder herausgefordert sind, als Stellvertreter Gottes, so wie Paulus es beschreibt im 2. Korintherbrief, dass wir als Stellvertreter Gottes herausgefordert sind, für Gerechtigkeit zu stehen. Für Gerechtigkeit im Sinne Gottes. Für Gerechtigkeit, die wir benennen müssen, wo Ungerechtigkeit geschieht. Als Korrektur für Menschen, die nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Und wir das nur können, wenn wir selber achtsam sind, wenn wir selber aufmerksam sind, wenn wir selber wertschätzend mit anderen und uns selber umgehen. Dann wird sich Gott zu uns stellen können. Das muss nicht nur in der Taufe geschehen, so wie Jesus es erlebt hat, sondern an den Stellen, wo wir achtsam sind, wo wir auf ihn achten und auf das, was das für unser Leben bedeutet, werden wir die Erfahrung machen, dass sich Gott zu uns stellt und etwas Neues, Großes passiert. Das wünsche ich uns als Gemeinde, das wünsche ich uns als Einzelne von Herzen. Amen. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, ich danke dir von Herzen, dass du dich zu uns bekennst, so wie du dich in diesem Text zu deinem Sohn bekannt hast, zu Jesus Christus. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns für wert erachtest, dass wir vor dir in deinen Augen wichtig sind und du uns siehst und uns kennst. Ich möchte dir danken dafür, Herr, dass du tief in unserem Inneren etwas gerade rücken und aufrichten willst, was in Ewigkeit Bestand hat. Und dass egal wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Trauer, wie viel Wut, wie viel Ärger, wie viel Übles wir in unserem Leben erlebt haben, du uns etwas aufrichtest an Klarheit, an Eindeutigkeit, die wir nur bei dir so finden können. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir deiner Gerechtigkeit und deiner Rechtfertigung trauen können und dass sie gilt. Dir danken, dass du uns wertschätzt und liebst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns sensibel machst, dass wir zu Menschen werden, die Gerechtigkeit in diese Welt hineintragen und dafür einstehen. Amen. Lass uns gemeinsam singen.